Guten Tag und herzlich willkommen zu dem Vortrag, wie baue ich eine virtuelle DMZ und macht das überhaupt Sinn und wie geht es? Ich zeige es hier am Beispiel oder bespreche es am Beispiel mit Xen. Ich komme aus Chemnitz von der Firma TG. Wir machen seit ungefähr 6, 7 Jahren, weiß gar nicht genau, Virtualisierung und dann haben wir auch irgendwann mal mit Cluster angefangen. Und vorzugsweise auf Xen-Basis und jetzt auch zum Teil auf KVM-Basis. Wir haben unsere eigene Lösung noch nicht so vollständig umgestellt, dass wir es mal so und mal so machen müssen. Also mit unserer eigenen Lösung machen wir immer noch Xen sozusagen. Aber darum geht es auch nicht wirklich im Detail. Es geht darum, wie kann ich das bauen, damit ich eine sichere DMZ gebaut kriege mit virtuellen Maschinen. Dass sowas Sinn macht in Zeiten der Virtualisierung, wird wahrscheinlich jedem klar sein. Sie haben große Server, viel Speicher, viele CPUs, die müssen ja auch was tun. Und da können Sie auch eine DMZ abbilden und nicht nur in normalen Windows-Server oder in File-Server oder in Datenbanklösungen, sondern Sie können auch Firewall spielen und Proxy spielen und solche Sachen tun. Und das haben wir bei einigen Kunden von uns auch schon jahrelang im Einsatz. Einer von den Kunden hat auch mal einen externen Dienstleister beauftragt und hat mal einen freundlichen Einbruchsversuch machen lassen. Ich weiß nicht, ob, also ganz schlimm werden sie es wohl nicht gemacht haben. Es hat jedenfalls nicht funktioniert, es ist nicht reingekommen. So. Ja, Virtualisierung in einem Netzwerk, das kennen Sie, Sie erzeugen virtuelle Maschinen und hängen die an eine Bridge. An der Bridge befindet sich ein Interface und über das Interface geht es also auf ein Stück Kabel und dort ans Netz. Das ist das Übliche. Diese virtuellen Maschinen sehen sich untereinander, die haben gleiche IP-Adressen und können miteinander hantieren. Und das hier angedeutete Intranet kann auf die virtuellen Maschinen auch zugreifen und umgedreht. Das ist also, da ist sozusagen die Virtualisierung lediglich eine Verlängerung des Drahtes, der auch draußen im Büro liegt, ja, mit Hilfe dieser Bridge. So, wenn Sie aber zwei Bridges verwenden und zwei Anschlüsse und die virtuellen Maschinen aber verschiedene Adressen bekommen, also in dem Fall hier in zwei verschiedenen Netzwerken arbeiten, das sind zwei Netze, 1.0 und 2.0, dann sehen die sich nicht mehr. Jedenfalls nicht, wenn hier unten zwischen den Netzwerken noch irgendwo ein Router wäre. Und das ist die eine Lösung, dass Sie sagen, okay, ich habe hier eine Bridge, hänge die eine Sorte Maschinen daran, die andere Sorte Maschinen daran und dann sehen die voneinander nicht. Die laufen zwar auf dem gleichen physischen Host, können sich aber per Netzwerk nicht erreichen. Also Sie können also keinen Ping von VM2 zu VM3 machen, es sei denn, es gibt hier, hier unten im Netz sozusagen noch irgendwo eine Verbindung in den Router, der dort Routing macht. Aber ansonsten ist das strikt getrennt. Das ist der eine Ansatz, wie ich das trenne. Mehrere Bridges in der DOM 0 haben den Vorteil, das ist das DOM 0 ist unter Xen, in der Xen-Nomenklatur das Grundsystem, das die Virtualisierung macht. Und der Vorteil, dass Sie sehr einfach das einfach konfigurieren können. Einfach eine Bridge erzeugen, Interface dranhängen oder mehrere Bridges erzeugen, mehrere Interfaces dranhängen. Und wir haben auch einen Kunden, der drei verschiedene Netze bedient. Also praktisch sind mehrere IP-Adressen, mehrere Netzwerkschnittstellen in dem Server drin. Und der bedient einfach in seiner Firma, der bedient sein Intranet und zwei weitere Firmen auch, oder das sind, glaube ich, noch andere Abteilungen, aber jedenfalls haben die getrennte Netze und sollen sich nicht sehen. Und die werden einfach aus dem gleichen Virtualisierungsserver mit anderen Netzwerkschnittstellen rausgeführt und können sich also dann nicht erreichen gegenseitig. Das ist also einfach zu konfigurieren. Sie brauchen eine Netzwerkschnittstelle, setzen eine Bridge drauf und gut ist. Wem es nicht sicher genug ist, kann in der DOM 0 einer Firewall-Regeln festlegen, dass auf gar keinen Fall von Bridge 0 zu Bridge 1 irgendwas hin und her geht. Auf IP-Ebene. Aber es hat auch einen Nachteil, weil letztlich gehen alle Daten durch die DOM 0 durch. Und wenn wir jetzt von einer DMZ reden, gehen wir davon aus, dass das jetzt nicht, sagen wir mal, drei Intranets sind, sondern wenigstens ein Fuß sozusagen im Internet steht. Entweder machen Sie direkt eine DSL-Anbindung oder Sie haben einen Router, der DSL anbindet, aber Sie haben jedenfalls einen Fuß im Internet. Und wenn wir das mit Bridges realisieren, bedeutet das, der Internet-Traffic geht durch die DOM 0 in die Bridge, in die virtuellen Maschinen rein, wieder zurück durch die DOM 0, nicht zurück durch die DOM 0, sondern durch eine Routing-Maschine gegebenenfalls hindurch. Und das ist für manche ein Kritikpunkt, zu sagen, der Traffic, der aus dem Internet kommt, der soll nicht durch die DOM 0 gehen. Der soll direkt in die virtuelle Maschine reingehen. Das gucken wir uns auch noch gleich an. Und deswegen ist es an der Stelle sinnvoll, eine Netzwerkkarte an eine virtuelle Maschine exklusiv zu übergeben. Dafür gibt es diesen Treiber PCI-Back. Hier oben sehen Sie mal eine Liste, wir haben ein Tool, das erzeugt uns so eine Liste, welche Netzwerkcontroller da sind in so einem Server, welche Interfaces dafür vorgesehen sind, in dem Fall ist da nur das eine erste Mal da, welche Treiber vorgesehen sind. Und die unteren beiden davon sind schon an das Kernel-Modul PCI-Back gebunden. Das heißt, die sind in der DOM 0 im Grundsystem nicht mehr erreichbar. Ich kann die zwar noch sehen mit LSPCI, aber ich kann diese Netzwerkschnittstellen nicht anfassen. Ich kriege dafür kein Interface, ich kann kein Interface hochfahren oder sowas. Und diese Netzwerkschnittstellen übergebe ich dann beim Aufruf an eine virtuelle Maschine und die stecken dann quasi wie in der virtuellen Maschine drin, diese Netzwerkinterfaces. Und an so ein Netzwerkinterface würde ich dann den Internetzugang anstecken. Unter OpenSUSE gibt es dafür jetzt in der SATA 12.1, aber glaube erst, oder SATA 12.2, eine relativ einfache Lösung. Es gibt den Konfigurationsfile etc sysconfig PCI-Back und da schreiben Sie einfach die PCI-IDs, die Sie an diesen PCI-Back-Treiber gebunden haben wollen, rein und den Treiber, der eigentlich dafür zuständig wäre. Das wäre jetzt hier E1000 für den Ethernet-Treiber E1000 und dahinter die PCI-Adresse. Die findet man raus mit LSPCI oder jede Distri hat irgendwelche Tools, um die Hardware auszulesen. Bei OpenSUSE ist das HW-Info. HW-Info-Netcard liefert Ihnen eine Liste der Netzkarten mit Detailinformationen und da steht auch die PCI-Adresse mit drin. Kann ich bestimmt auch hier vorführen. Kann ich bestimmt mal machen. Wollen Sie mal. Brauche ich eine Root-Shell dafür. HW-Info-Netcard. Auf meinem Laptop werden es nicht groß so viel sein. Ja. Und da sehen Sie, dass es eben zum Beispiel hier einen Ethernet-Controller gibt. Und das ist hier die PCI-ID. Und das ist der Treiber, der verwendet wird. Und das ist das Device, das verwendet wird. Und da gibt es aber noch einen. Ach, es gibt noch einen WLAN-Controller. Das zählt ja auch zu Netzwerken. Es gibt noch einen WLAN-Controller. Also auf diese Weise finden Sie dann auch raus, welche Netzwerkkarten da sind, zu welchen Interface die eigentlich zugeordnet sind und dann können Sie die sozusagen an den Kernel, ans Kernel-Modul PCI-Back übergeben. Und dann gibt es ein Init-Skript, das beim Systemanlauf angeworfen wird, kann man aber auch mitten im laufenden Betrieb aufrufen. EDC, INITD, PCI-Back, Start, Stop. Und damit werden dann die Netzwerkkarten an den Modul PCI-Back übergeben. Das könnte man auch theoretisch direkt von Hand machen. Man muss da ein Echo in sys/sys/treiber irgendwas reinschreiben, ich weiß nicht auswendig. Steht in dem Init-Skript drin, wie es genau gemacht wird. Sie müssen es praktisch vom alten Treiber abhängen und an den neuen PCI-Back-Treiber anhängen. Und damit ist dieser diese PCI-Adresse für das Grundsystem weg. Ja. Nicht mehr erreichbar. Eine andere Möglichkeit, aber syntaktisch schwieriger, ist in der etc/modprobe.d in einer der Konfigurationsdateien, wir verwenden da immer local.conf, dort so eine Konstruktion reinzuschreiben, dass bevor der Treiber für die Netzkarte geladen wird, er bitte diese PCI-Adresse bitte erst an den PCI-Back übereignet wird. Das macht dann der Kernel beim Hochfahren dann selbst. Da gibt es eine Vorsprache-Syntax. Die habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben. Das ist die einfachere Lösung sozusagen. Dann kann das Grundsystem diese PCI-Adresse nicht mehr verwenden. Das geht für alles, was PCI ist. Also nicht nur für Netzkarten, auch zum Beispiel für eine Faxkarte oder sowas geht es dann auch. Alles, was eine PCI-ID hat, geht es auch. Ja. Und Sie legen das erstmal auf den Treiber PCI-Back und im zweiten Schritt starten Sie eine virtuelle Maschine nachher und übergeben der virtuellen Maschine diese PCI-ID. Bei Xen wird dort in die Steuerdatei einfach reingeschrieben, PCI ist gleich eckige Klammern und dann die PCI-ID. Und dann, wenn Sie die Maschine hochfahren, hat sie die. Das sieht dann intern in der Maschine so aus wie hier unten. Da werden dann, das sind ja drei Stücke oben, da hat die dann intern hier zwei Netzwerkkarten und noch eine Faxkarte drin. Das ist einer unserer Server, der ist dann so konfiguriert. In der Maschine befinden sich also der Treiber und nicht mehr im Grundsystem. Und dann kann ich so eine Schnittstelle hernehmen und kann die mit den Betriebssystemmitteln ganz normal konfigurieren und kann sagen, was weiß ich, an der ersten PCI-ID hänge ich jetzt den Internetzugang dran. Und dann geht der Internet-Traffic tatsächlich nicht etwa durch die DOM 0, sondern durch die virtuelle Maschine durch und wird von der dann kontrolliert. Und dann kann ich in der virtuellen Maschine Firewalls bauen, Proxy-Server bauen und was auch immer man dazu gerne haben möchte. Die Voraussetzung ist im Grunde, dass ich dort diesen Datenverkehr tatsächlich in die virtuelle Maschine reingebe. Wenn ich dann eine DMZ bauen will, muss ich natürlich eine Verbindung zum Intranet haben. Jetzt wäre hier rechts, wäre oben rechts das Internet, das Böse, mit der ETH1. Das wäre so eine durchgegebene, an die virtuelle Maschine übereignete Netzwerkschnittstelle. Und diese Maschine wird jetzt an eine Bridge, die könnte man DMZ nennen oder wie auch immer. Wir nennen sie immer aus Faulheitsgründen BA0 und BA1, ich weiß nicht, machen sie wahrscheinlich auch. Werden die dran gehängt, dann hängt an dieser Bridge hängt vielleicht noch eine andere virtuelle Maschine und dort wird also ein eigenes Netz abgebildet, hier in dem Fall 10.0.0.24. Und dann gibt es eine Routing-virtuelle Maschine, die zu einer weiteren Bridge, die eine Verlängerung des Intranets darstellt, eine Verbindung macht. Wir nennen diese Maschinen manchmal FW außen für Firewall außen und FW innen für Firewall innen. Und dazwischen haben Sie dann praktisch die DMZ. Ne? Firewall außen ist die direkte Schnittstelle zum Internet und Firewall innen ist die Schnittstelle zum Intranet. Dazwischen, der Teil hier drüben ist dann die DMZ. Da könnten Sie zum Beispiel eine virtuelle Maschine für einen Proxy-Server bauen oder Mail-Server oder Groupware oder solche Dinge. Und hier sind die normalen virtuellen Maschinen fürs Intranet, die Sie ja vielleicht auch noch brauchen. Das wird also alles innerhalb eines Virtualisierungsservers abgebildet. Und hier haben Sie jetzt den Firewall innen mit zwei Schnittstellen, der einmal in das 10er-Netz von der DMZ reinreicht und einmal in das Intranet reinreicht und dazwischen ein Routing organisieren muss. Also an der Stelle würde man NAT natürlich machen, ne? Von innen nach außen zum Beispiel. Wir können es also mit normalen Firewall-Regeln den Transfer und den Traffic zwischen Intranet und DMZ regulieren. Ne? Genau. Ist eigentlich ja keine schwarze Kunst weiter. Die Standardeinstellung, die wir dort normalerweise machen, ist also von innen nach außen darf man alles, von außen nach innen wenig oder nur genau kontrolliert. Ne? Oder Sie können zum Beispiel in der VM3, wenn Sie dort einen Proxy betreiben mit Squid, dann können Sie transparenten Proxy, dann können Sie alles, was aus dem Intranet auf Port 80 kommt, mit einem Redirect auf 3128 auf den Proxy schieben. Und dadurch kann niemand vom Intranet mit dem Webbrowser und alles andere, also niemand aus dem Intranet kann mit dem Webbrowser vorbei am Proxy. Ja, was natürlich schlecht ist, weil die Geschäftsleitung auch nicht dran vorbeikommt. Ja, wir müssen extra noch Wege drumherum bauen. So eine Struktur, alles, das sind alles virtuelle Maschinen, kann man ohne großes Problem aufbauen. Diese zwei VIF-Schnittstellen, das sind wiederum reine virtuelle Interfaces. Die haben also keine physikalische Entsprechung am Rechner. Das ist nichts, wo Sie ein Kabel reinstecken können. Sondern das sind einfach Interfaces, die beim Aufruf der virtuellen Maschine erzeugt werden. Wenn Sie bei Xen schreibt man dort VIF ist gleich und dann gibt man einfach an, wie viele virtuelle Interfaces die Maschine hat und an welcher Bridge die hängen. Sie können auch eine machen, die an drei Bridges hängt. Ja, sowas geht auch. Und hier wird also einfach zwei virtuelle Interfaces an den beiden Bridges erzeugt und dann hängt diese Maschine dazwischen und kontrolliert den Traffic nach draußen und von draußen rein. Wir haben kürzlich für eine Firma so ein Konstrukt gebaut aus 12 virtuellen Maschinen, davon zwei solche Firewall-Maschinen und ich glaube 4 in der DMZ und die anderen 6 außerhalb, also im Intranet. Ja, alles in einer Virtualisierungsumgebung sozusagen drin. Und innerhalb der Maschinen können Sie natürlich IP-Tables und so weiter verwenden, die üblichen Dienste verwenden. Und das ist hier mal der Versuch, das schematisch aufzuschreiben in einem Zweiknoten-Cluster. Denn ist klar, wenn Sie das jetzt in einer Virtualisierungsumgebung machen und dieser Rechner fällt aus, dann ist die DMZ weg, dann ist die Internetverbindung weg, dann ist das Leben ganz furchtbar. Von einer Sekunde auf die andere. Und deswegen ist so eine Konstruktion als Zweiknoten-Cluster eine gute Sache. Die Kästchen sind alles virtuelle Maschinen. Hier habe ich wieder die DOM0, das Grundsystem. Hier ist eine Besonderheit. Hier haben wir einen externen Anschluss an die DMZ noch. Manchmal gibt es Server, die sich nicht virtualisieren lassen oder die jemand schon dastehen hat und sagt, die müssten eigentlich in die DMZ rein, aber das ist zu groß oder das lässt sich nicht virtualisieren, nicht gut. Und den können Sie physikalisch an die DMZ anschließen, indem Sie dort aus der DMZ sozusagen noch ein Interface rausführen. FW extern. Und die Bridge, die sozusagen in der DMZ läuft, also alles, was hier drin ist, ist DMZ. Und Intra, in dem Fall gibt es keine virtuellen Maschinen, die zum Intranet gehören. Das Intranet beginnt erst hier. Die virtuellen Maschinen, das ist alles DMZ. Damit Sie bei einem Active-Active-Cluster die Verbindung zwischen den virtuellen Maschinen haben, müssen Sie hier auch eine extra Bridge-Verbindung bauen. Also von der Bridge müssen Sie ein Kabel rüberziehen an das andere, weil ja zum Beispiel der OpenVPN-Server, die Verbindung, die über SDSL zum OpenVPN-Server kommt, über diese Bridge hier ins Intranet soll. Da muss es seinen Weg da durchgeben. Ne? Dass wir eine Verbindung haben. Und dann können Sie also in diese DMZ alle möglichen Dinge reinbasteln. Das ist hier ein ziemlich extensives Beispiel. Also wir haben hier einen Proxy gebaut mit Squid, SquidGuard und HVP. HVP ist ein Virenscanner, der ClamAV verwendet und der den HTTP-Stream scannt, während Sie surfen. Und die Objekte erst runterlädt, scannt und nur wenn sie gut sind, weiterleitet. Und ansonsten eine Fehlermeldung schickt an den Webbrowser des Benutzers. Wir verwendet also ClamAV als, oder auch glaube ich, andere Virenscanner auch als Scan-Mechanik. Dann haben wir einen Update-Server in dem Fall und mit Async in Secondary DNS in inneren Webserver. Der lief da auch drauf. Innerer Webserver heißt, das ist ein Webserver fürs Intranet, zum Innengucken. Den könnte man eigentlich auch ins Intranet stellen vielleicht. Aber der lief in dem Fall auch dort. Und dann gab es noch einen Webserver für außen. Das, was man also von außen von der Firma sieht, der lief auch da drauf. Der lief übrigens an der SDSL-Leitung. einen VPN-Server für statische IPsec-Verbindungen mit Raccoon gebaut, in dem Fall. Und einen VPN-Server mit OpenVPN für OpenVPN-Verbindungen für die Mitarbeiter oder auch andere Mitarbeiter, die also Geschäftsleitung, die jetzt einen OpenVPN-Client auf ihrem Rechner zu Hause haben und sich damit in die Firma einwählen können. Ein Mail-Server mit gestaffelter Mechanik, also erst außen ein Cray-Listing-Mail-Server, sein SDSL, das direkt also am Internet steht, der also per Cray-Listing erst einmal ungefähr 90% aller Mail-Versuche gleich mal abwirkt. Das Cray-Listing ist extrem effizient. Und dann noch ein Mail-Server mit Virenscanner und Spamfilter und dann erst wird es ins Intranet weitergegeben zum eigentlichen Mail-Server, der die Mails speichert und an die Benutzer ausliefert. Diese Strichelei hier rüber, dieser gelbe Pfeil mit dem gestrichelten Server soll an der Stelle andeuten, dass das ja ein Zweiknotencluster mit DRBD ist. Das heißt, alle Maschinen sitzen auf einem DRBD-Device drauf und das, was alles geschrieben wird in der Maschine, wird in Echtzeit auf den anderen Server nochmal gespiegelt, damit es als Cluster funktioniert. Ja? Wenn die Maschinen umgeschaltet werden müssen auf die andere Seite, ja, wenn der eine stirbt und sie müssen das alles umschalten auf die andere Seite, haben sie normalerweise das Pech, dass es andere PCI-IDs sind. Also außer sie haben wirklich genau gleiche Rechner gekauft, dann haben sie die gleichen PCI-IDs. Aber wenn das kann... Ja. Wir haben auch eine Lösung, dass Sie pro Server eine andere Konfigurationsdatei verwenden können. Weil wir hatten einen Kunden, der hat erst einen Server gekauft und 2 Jahre später hat er gesagt, okay, wir machen doch ein Cluster draus. Dann haben wir ein zweites Unternehmen gebaut und dann sind die natürlich nicht ganz baugleich. Und die Motherboards liefern Ihnen nicht die gleichen PCI-IDs, das geht eben nicht. Und deswegen hatten wir das Problem, dass man in der einen VM-Datei die PCI-IDs und der anderen die anderen praktisch drin haben müssen. Und das haben wir auf diese Weise gelöst. Das war ein bisschen trickreich. Wenn man also im Nachhinein aus einem Single-Virtualisierungsserver ein Cluster baut, dann hat man genau das Problem. Wenn Sie aber das von Anfang an planen, dann stellen Sie zweimal genau die gleiche Hardware ein und dann geht das. Ja. Also im Hintergrund werden die virtuellen Maschinen alle über DRBD gespiegelt. Zum anderen Rechner rüber, die nach dem und die dahin, für den Fall, dass einer aussteigt und umgeschaltet werden muss. Und wir haben dann bei unserer Lösung eine Umschaltmechanik drin, die alle fehlenden virtuellen Maschinen nachstartet. Für ein paar Minuten fehlen die natürlich, also das ist keine HA-Lösung, die dem Nutzer verborgen bleibt, außer er ist gerade Kaffee trinken, dann merkt das vielleicht nicht. Aber sonst merken die Benutzer das, dass plötzlich mal für ein paar Minuten keine Mails reinkommen, das merken die selten. Merken Leute selten. Aber dass eben das Internet zum Beispiel einfach nicht funktioniert, das würde dann der Benutzer schon merken. Aber nach ein paar Minuten geht es wieder. Das ist die, sagen wir mal, sanftere Variante einer HA-Lösung, die HA-Lösung, die dafür sorgt, dass der Benutzer es nicht merkt, die geht mit Xen erst ab der 4.2. Da ist dann eine Halbspeicher-Schattenkopie dabei. Das kann man dann konfigurieren, wie das bei VMware auch geht mit dieser Schattenkopie. Das heißt, es würde eine Kopie, wenn hier DNS außen läuft, würde eine Kopie von dem Speicher, auf dem in Echtzeit mitgeführt, wird immer nachgeschrieben. Wenn hier was geschrieben wird, wird es auch nachgeschrieben. Und Xen schaltet selbst um, wenn einer der Server stirbt. Dann brauchen sie aber auch doppelt so viel Halbspeicher. Ja, das ist klar, weil sie ja das alles doppelt halten müssen. So brauchen sie nicht doppelt so viel Halbspeicher. Ja. Also eine DRBD-Verbindung, über die Maschinen alle gespiegelt werden, wenn es ein AHA-Cluster ist. Ja, sind wir schon durch? Ja, mal schnell. Ja. Also ich habe hier noch ein paar Bilder, glaube ich. Moment. Ja, hier habe ich noch ein komplexeres Beispiel. Ja, das ist etwa das, was wir kürzlich realisiert haben. Also hier der äußere Firewall, der in dem Fall über einen Router ins Internet geht. Ja. Und da draußen, da ist dann auch ein kleines Netz da, das ist ein Adressnetz, von, also ein 8er Adressnetz mit 6 verfügbaren Adressen. Sieht man das? Ja, mühsam. Auf meinem Bildschirm kann ich es gut lesen, aber. Ja. Und an dieser Bridge 1 hängen also hier diese drei Server und dann gibt es noch einen speziellen Proxy für WLAN. Man will in der Firma für Leute, die mal kurz zu Besuch kommen und aber mit dem Laptop kommen, den Komfort eines WLAN-Internetzugangs anbieten. Und dann haben die hier noch eine reingereichte IP, das ist noch ein WLAN-Router, der sozusagen exklusiv seine Schnittstelle an diesen Proxy, der speziell fürs WLAN da ist, zur Verfügung stellt. Und der Traffic, den, also die Besucher mit ihrem Laptop, sollen ja nicht ins Intranet rein, sondern die landen sozusagen gleich in der DMZ
und gehen dann raus
ins Internet und können dann surfen. Während das Intranet hier unten erst ankommt, ja, das ist dann das, der Firewall innen, auch eine virtuelle Maschine mit einer weiteren Bridge. Und an dieser Bridge hängt dann das Intranet. Und da gibt es dann verschiedene andere Server, wie ein Fax-Server, ein Videoserver, Groupware und so weiter. Und es gibt aber dann auch noch eine relativ trickreiche, will ich vielleicht nicht sagen, aber doch anspruchsvolle, ja, mittelanspruchsvolle Firewall-Konfiguration, weil die Benutzer von außen zum Beispiel an ihre Groupware rankommen wollen, per HTTPS. Das ist Groupware, ja, steht ja sogar da. Und die hat ja eine Web-Oberfläche zur Bedienung. Also der Anspruch ist, von außen will ich bei HTTPS an die Groupware ran. Die ist also nach außen an eine bestimmte IP gebunden. Und dann wird eben nur diese IP und nur HTTPS wird durchgeroutet, durch die beiden Firewalls durch, bis zu dieser Groupware. Und da ist natürlich noch ein Dr. Interforce, damit muss ich identifizieren, sonst kommst du da nicht ran. Diese IP ist auch nicht publiziert. Also ist im Internet nicht in dem DNS verfügbar. Und dann gibt es eigentlich auch noch OpenVPN, haben wir es überhaupt draufstehen nachher. OpenVPN haben wir in dem Fall gleich auf den FW innen gelegt, weil das ist der Punkt, der dann sozusagen gleich mit einem Fuß im Intranet steht. Wenn Sie mit einem OpenVPN-Client ankommen, wollen Sie ja normalerweise ins Intranet und wollen irgendwelche Dienste dort verwenden. Und der Geschäftsführer will eben auf die Buchhaltung drauf und der Administrator will auf den LAX-Server zur Administration drauf oder so oder so weiter oder auf den File-Server oder auf den LDAP-Server. Ja, und dann steckt hier sozusagen so ein paar VPN genau an der richtigen Schnittstelle schon. Auch macht der FW-Innen macht auch DNS noch mit und es läuft ein Bind 9 für alle Rechner im Intranet. Das sind die virtuellen Server. Es gibt noch zwei physikalische Server und eben noch ein Satz Clients, die müssen ja auch mit DNS versorgt werden. Ja. In Windows 2008 dabei, in XP gibt es sogar auch noch und so weiter, also irgendwelche verrückten Anwendungen will ich jetzt nicht sagen, aber für die wir nichts können, müssen da auch laufen, das kriegen sie ja dann schon gesorgt als Dienstleister, wir brauchen das und das und das noch und vor allem eine virtuelle Maschine, ist ja auch super. Denn wenn Sie die Dinge einzeln auf virtuelle Maschinen verteilen können, dann entzerren Sie einfach die Abhängigkeiten voneinander. Irgendwann müssen Sie mal ein Update machen, weil ein Bug im DNS ist und dann plötzlich geht aber was anderes nicht. Und das verweisen Sie relativ leicht, indem Sie die Dienste auf verschiedene virtuelle Maschinen legen. Das alles hier ist in einem Rechner mit 32 GB RAM und 8 Intel-Cores, also 8 Intel-CPUs drin. 8 Intel-CPUs drin und der rechnet sich dagegen nicht tot. Ja. Ich denke, dass das auch sag ich mal, unter dem Aspekt Sicherheit vertretbar ist. Also die Schnittstellen sind exklusiv an die virtuellen Maschinen übergeben und der gesamte Traffic spielt sich also in den virtuellen Maschinen ab und wird durch Firewall-Sachen dort durchhantiert. Und begrenzt und eingeschränkt. Also die Datenströme, die irgendwie dort auftreten, kommen mit der DOM 0 insofern, also mit dem Xen-Grundsystem eigentlich gar nicht in Berührung. Und die Datenströme gehen einfach durch die virtuellen Maschinen und treffen dann direkt auf die Verarbeitungsmaschinen drauf oder sie treffen auf die Clients drauf. Also wenn die Clients von innen zum Beispiel oder von außen auch an die Groupware dran wollen, dann wird es bisher durchgeroutet. Ja. In dem Fall ist das ein einzelner virtueller Server? Oder ist das ein einzelner virtueller Server, ja. Der Kunde hat sich erstmal noch nicht für einen Cluster entschieden, aber das kann man auch auf einen machen. Und könnte man notfalls auch mal dann zu einem Cluster erweitern. Ja. Ja. Gut. Das waren meine Ansätze dazu. Ja, haben Sie eine Frage? Ja, genau. Gerne. Also der WLAN-Router kann nicht ins Intranet rein. Das ist durch Firewall-Regeln.
Im Intranet nicht, aber eventuell ist die DMZ dann ungeschützt. Im Internet. Also bei eben Fremdlaptops, die gleichzeitig mit TS auch noch in Verbindung
sind. Ja, also der Grund, warum die hier einen zweiten Proxy nehmen, ist, es gibt hier, dieser Proxy rechts ist extrem noch durch die Schala-List und noch durch andere Mechanismen, restriktiv gestaltet. Sodass die Leute, die im Intranet, die gehen über den rechten Proxy und der ist restriktiv geschaltet, da können sie also viele schöne Seiten gar nicht angucken. Und der linke ist insofern frei zugänglich, außer dass er eben noch Proxy macht. Und es ist in dem Proxy so konfiguriert, dass der Traffic eben direkt über den äußeren Firewall ins Internet geht. Also die können... Ich weiß nicht, wo das Problem liegen könnte. Habe ich es nicht richtig verstanden? Wie können die jetzt in die DMZ rein?
Die Leute, die über UMTS reingehen, ja. Die haben nur aufs Web Zugriff. Die haben ja nur diesen Port-Proxy vom Anbieter, die können ins World Wide Web. Und die Dienste, die hier oben laufen in der DMZ, der demilitarisiert. Ja. Da gibt es also kaum was zu schützen. Mhm. Die Sachen, die dann noch übers Web kommen, die können die eigentlich nicht mehr wirklich gefährden.
Denke ich eigentlich auch nicht. Also der Webserver publiziert Webseiten nach außen.
Nein, aber wenn es wäre, dann könnte man sich die äußere Firewall ja ganz schön.
Eigentlich schon.
Deshalb meine Frage.
Das ist ein Wortblocker eigentlich
nur. Für diesen Fehlerfall, dass jemand sich, der gleichzeitig noch eine andere Verbindung ins Internet hat,
was er macht oder was seine Rechnung macht. Ja. Also auf dem
Sache mit der IP, die Handys, die da im Netz sind,
ja.
Die kriegen keine globale IP. Die sind nur über den Proxy dieses Webanbieters, von ihrem Handyanbieter drin. Das heißt, dass unser Webserver, selbst wenn die im gleichen WLAN sind, von außen keine Daten empfangen könnte vom richtigen Internet, weil die Handys normalerweise keine globalen IPs bekommen, sondern nur eine respektive IP, die bei diesem Proxy dann weitergeht, vom Webanbieter des Handys.
Na, die müssen sich dann an der Stelle entscheiden, ob sie über ihre UMTS-IP ins Internet gehen oder über diesen Proxy. Ja. Also die haben uns gesagt, es kommen immer mal Leute mit Laptop hier rein und die sollen
also der WLAN-Router hat DHCP, der vergibt dort DHCP-Adressen in dem Netz
und die sollen einfach surfen können. Das sind jetzt dann dort keine Leute scheinbar, die noch ein extra UMTS an ihrem Laptop haben, sonst bräuchten sie diese Dienstleistung ja quasi nicht. Ja. Ja, zumindest wollten die das so. Es war auch mal die Diskussion, ob man den Groupware-Server in die DMZ stellen, weil ja die Groupware von außen erreichbar sein soll. Sowohl per Web, also per HTTPS, als auch per IMAP, dass sie mit IMAP-Clients da dran können. Und man hat sich aber dann haben uns dann dafür entschieden, dass das doch im Intranet bleibt. Aber man könnte nicht noch weitere virtuelle Maschinen hier in die DMZ dazwischen stecken. Ja. Also hier haben wir zum Beispiel nicht den Fall, dass man noch, doch Virenscanner ist auch irgendwo, aber es ist auf dem Mail-Server, der auch innen ist, das haben wir hier nicht getrennt. Wir haben dort eine Konfiguration übernommen, die es schon gab, und die haben wir dann noch dabei belassen. Ich hätte sonst normalerweise Relisting und Virenscan davor gesetzt, also in die DMZ reingesetzt und dann nur noch die guten Mails sozusagen ins Intranet rein. Und das wollten wir an der Stelle nicht auseinandernehmen, weil wir ein existierendes Netz sozusagen nur virtualisiert haben. Und da haben wir die Anwendungen, soweit es ging, bloß aktualisiert, also neuere Software genommen und ansonsten aber in der Konfiguration gleich gelassen. Es gibt dort auch Admins, die sich eingeschossen haben und die wissen, wie das konfiguriert wird. Wenn wir das jetzt komplett auseinandernehmen und anders machen, dann das wollten die also dann auch nicht. Ja. Wir haben das also im Grunde eine vorhandene physikalische Struktur auf virtuelle Maschinen abgebildet und ein bisschen auseinandergenommen, ein bisschen, aber im Großen und Ganzen waren das vorher physikalische Server. Ja, pfSense läuft, glaube ich, nicht unter Linux, sondern nur unter FreeBSD, oder? Ja, oder ja, irgendein BSD. Ne? Müsste man eigentlich trotzdem dort laufen lassen können. Nee, da habe ich jetzt keine Erfahrung so weiter. Wir konfigurieren IP-Tables zu Fuß. Okay. Ja. Also mit... Da gibt es eine Reihe von Tools, mit denen Sie das ganz gut machen können. Ja. Ich glaube, FW-Builder kann auch Firewall-Regeln generieren und einen Rechner überspielen. Ne? Kann das das? Ich glaube. Wird nicht mehr weiterentwickelt. Okay. FW-Builder. Das ist jetzt eine Firma, aber als Firma gibt es das dann noch sozusagen. Ja, auch nicht. Einmal was anderes. Ja. Ja. Also bei den Firewalls verfolgen wir normalerweise die Strategie, alles zuzumachen und nur wenigstens aufzumachen. Dadurch ist es auch nicht so komplex. Ja. Und dann brauchen sie noch ein paar Regeln, die, sag ich mal, gegen Sync-Flooding was machen. Und ansonsten ist so eine Firewall nicht so komplex, wenn sie nicht ein riesenkomplexes Intranet drin haben mit tausenden Diensten, die auf irgendeinem Port irgendwas machen wollen. Also dann wird es natürlich arg. Ja. Aber sowas ist noch übersichtlich hier. Das ist auch keine sehr große Firma, für die das ist. Trotzdem haben sie eine relativ komplexe Struktur, das geht noch. Also die IP-Tables-Tabellen kann man noch verstehen. Glaube ich jedenfalls. Ich hoffe es jedenfalls. Die haben wir noch von Hand geschrieben. Ja. Mehr ist es. Wir haben da auch Standardvorlagen, die wir dann mehr oder weniger immer nur ausfüllen. Also diesen Dienst freigeben von da nach da und so. Und dann IP-Table-Skripte mit Variablen drin. Das ist jetzt auch nicht so schwierig, ja, weiß nicht. Aber sicherlich kann man auch richtige Tools verwenden, das wird auch gehen. Ja. Ja, aber es ging mal also darum, einfach mal die Struktur zu erklären, wie man das eben auch alles als virtuelle Maschinen abbildet. Und es gibt, soweit ich weiß, eine Warnung vom wie ist das Institut gleich? Ja, BSI, dass man das nicht machen soll. Stimmt das? Ich glaube, es gibt irgendeine Warnung, man soll also eine Firewall in eine DMZ jetzt nicht als virtuelle Maschinen machen. Aber vielleicht habe ich das auch nur falsch verstanden oder mir hat es mal jemand gesagt. Aber wir machen es seit Jahren trotzdem. Ja, und bis auch noch nicht passiert. Oder vielleicht hat man auch nur Glück, dass die Firmen und wir selbst einfach zu unwichtig sind, dass uns sowieso niemand angreift. Das könnte auch sein. Ja, also es ist auch sogar recht wahrscheinlich, dass das so ist. Mhm.
Also es ja. gibt einen Vorschlag vom BSI, im Prinzip solche Netze, also solche Sicherheitsbereiche nicht auf einer Hyperbase zusammenzufahren. Mhm.
Genau, also es gibt schon irgendeine Warnung davon, ne, dass es das nicht machen soll.
Durchaus Konzerne, die sich darauf richten.
Ja, 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 sicher. Ja. Also ich war vor kurzem in einem Projekt und da haben sich dann auch die Leute entschieden, pfSense zu verwenden, aber auf einer physikalischen Hardware. Also direkt auf dem Server installiert. Und das geht im Grunde auch in zwei Stück und die kann man mit pfSense können sie auch eine HA-Lösung konfigurieren, wenn sie zwei Server nehmen. Zumindest Leitbeschreibung. Und die haben sich dann entschieden, dort zwei Hardware-Server zu nehmen und die als sozusagen als Firewall vor die eigentlichen Sachen davor zu schalten. Und da ist auch in einem pfSense ist auch so Proxy drin, Module für Proxy gibt es da drin. Ne? Ja. Und das haben die also auch nicht virtualisiert gemacht, obwohl es möglich gewesen wäre. Weil alles andere dahinter ist virtualisiert, dann laufen zig virtuelle Maschinen. Aber das haben die nicht gemacht und gesagt, okay, die Firewall kommt auf physikalische Eisen fertig. Ja, ja. Vielleicht auch wegen dieser Empfehlung, obwohl ich das nicht erzählt habe, aber das könnte durchaus sein. Gut, gibt es noch Fragen?
Ich hatte ein Problem mit Kernelmodulen bei IP-Tables. Ging es darum, irgendwelche Angriffe aus Osteuropa auf einen Webserver, der sehr unbekannt ist, dass man die versucht zu blocken, indem man eine Reverse-Whois-Abfrage macht, um den IP-Adressbereich herauszufinden von der Quell-IP und diesen Bereich dann mit dem Wildcard-Block in IP-Tables zu blocken. Dieses Kernelmodul, was das kann, konnte ich in der VMware nicht mehr aktivieren. In der
virtuellen Maschine. Aber im Grunde, in einer physikalischen Maschine können Sie es aktivieren.
Habe ich keinen Zugriff drauf. Ich habe nur Zugriff auf einen von diesen V-Servern. Mhm. Innerhalb von diesem konnte ich das Kernelmodul dann nicht laden. Deswegen Funktion nicht benutzen, diesen IP-Bereich zu blocken und nur einzelne IPs abwürfen.
Ja.
Weiß nicht, ob Xen oder KVM.
Aha. Die scheren den Kernel sozusagen. Die scheren den Kernel. Ne? Ein Kernel gibt es da nur.
Genau, das ist so wie Container bei Solaris.
Da haben sie auch immer genau das gleiche Betriebssystem. Also x-mal dann eben bloß, oder?
Nee, das gleiche Betriebssystem haben wir nicht. Nur
den gleichen Kernel. Nur
den gleichen Kernel.
Also, okay.
Aber ist das ein Linux? Wenn man unten Linux braucht, ist es kein Solaris machen.
Also Sie können verschiedene Linux erfahren. Ja, habe ich noch nie gemacht, aber das war mir interessant, ja. Nee, hätte ich jetzt auch keine Idee weiter, außer dass es vielleicht diese Virtualisierungsart ist. Ja. Also ich bin auch nicht, also wir sind auch generell nicht so der ganz große Firewall-Spezialist. Und wir haben auch keine Millionenwerte zu schützen, denke ich. Also weder für uns noch für unsere Kunden, aber ja doch. Ja. Aber man muss das schon richtig machen und da wird das normalerweise so machen, dass man mehr oder weniger alles verbieten. Denkt man, man ist auf der sicheren Seite. Aber das ist eine coole Konstruktion, dass ich also sozusagen im laufenden Betrieb soll der Kernel-Modul dann einfach blocken.
Das geht nicht anders, weil die Leute, die das.
Die immer mal von woanders kommen.
Die Angriffe, die kommen aus dem Uninetz. Die wechseln ständig ihre IPs. Wenn ich also diesen Bereich einfach abfrage und den Bereich block für einen Tag, ist das mal Ruhe. Weil der Traffic kostet Geld und die haben ziemlich Bandbreite. Und dann
Noch jemand eine Frage? Gut, dann entlasse ich Sie. Und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Der nachfolgende Vortrag, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen den sehen wollte, hören wollte, diese Anwenderberichte zum Lachs, der muss leider ausfallen, weil meine Anwenderberichte geflohen sind. Die haben das am Ende nie gemacht, es hat nie geklappt. Okay, vielen Dank.